Das Thema heute Abend, babylonischer Wein. Na, die Bibel hat viel zu sagen über babylonischen Wein und vor allem mit Bezug auf die Endzeit. Es heißt ja, dass die Könige der Welt werden diesen Wein trinken und sie werden trunken sein von diesem Wein. Und wir haben schon gesehen, dass in der Typologie Wein leere ist. Und warum wird das ganze System in der Endzeit Babylon genannt? Ein wichtiger Hinweis mit Bezug auf Typologie ist, dass in der Typologie der Typus immer kleiner als der Antitypus ist. Der Typus zeigt auf etwas Größeres. Ein Beispiel, das jeder verstehen kann. Typologisch, das Lamm im Alten Testament stand für Jesus. Also das Lamm war viel kleiner und unbedeutender als Jesus. Jesus ist die Erfüllung der Typologie, der Antitypos, nicht Gegentypos. Das Wort Anti, wie wir schon gesehen haben, ist an der Stelle des Typos. Und so Babylon auch. Babylon zur alten Zeit, das ursprüngliche Babylon, wir haben in dem Vortrag über Archäologie gesehen, dass Babylon würde vernichtet werden, es würde sein wie Sodom und Gomorra und würde nie wieder aufgebaut werden. Ist das richtig? Könnt ihr euch entsinnen? Aber es weist auf etwas anderes hin. Typologisch, Babylon zeigt auf etwas Größeres, also ein größeres Babylon, wo das ursprüngliche Babylon die Stadt war und ihren Einfluss, so ist das Endzeit-Babylon die ganze Welt in dem religiösen Sinne unter einer Person. Das haben wir gestern Abend auch schon in dem Vortrag gesehen. Und der Wein, der da eingeschenkt wird, ist eben Heidentum versteckt unter verschiedenen Manteln, Mänteln oder was es auch immer ist. Gut, es gibt heute Menschen, die glauben, Babylon muss wieder aufgebaut werden, damit die Prophezeiungen in Erfüllung gehen können. Das ist genauso lächerlich, als wenn ein wirkliches Lamm gekreuzigt werden müsste. Oder wenn wir Jerusalem von den alten Zeiten nehmen, wiederum typologisch steht Jerusalem für das Volk Gottes in der Endzeit. So, wir haben das Volk Sion, typologisch, und das große Volk Sion in der Endzeit. Diese Typologie ist wichtig. Eine Typologie wird nie ersetzt durch dasselbe Ding. Man kann also nicht das Lamm wirklich kreuzigen. Genauso können wir nicht das wirkliche Jerusalem wieder typologisch groß machen, damit es den Antitypus gleichsteht. Und das ist, was die Welt eigentlich machen will. Sie wollen zum alten Jerusalem hingehen und sagen, das ist der Antitypus auch. Das geht nicht. Typus und Antitypus sind verschieden. Der Antitypus hat immer eine viel größere Bedeutung als der Typus. Babylonischer Wein, es geht jetzt in den nächsten Vorträgen über genau, was in der Welt abläuft. Und so wollen wir erstmal geschichtlich sehen, warum Gott das System eigentlich Babylon nennt. Und da müssen wir ganz zurück zum alten Babylon hin. 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Also dieses prophetische Wort ist ein wichtiges Wort. Da ist kein Heil im prophetischen Wort. Kein Heil, überhaupt kein Heil drin. Aber das prophetische Wort stärkt uns. Denn wir sehen, dass die Bibel recht hat. Wir sehen, dass das Wort Gottes aktuell ist. Wir sehen, dass Gott die Wahrheit spricht. Warum bin ich ein Christ? Warum stehe ich hier und rede die Dinge, die ich rede? Weiß ich nicht, bin ich vielleicht, habe ich eine Macke vielleicht? Weiß ich nicht, dass was ich mache gefährlich ist? Weiß ich nicht, dass ich vielleicht eingesperrt werden kann? Weiß ich nicht all diese Dinge? Ja, ich weiß sie. Aber ich weiß eines auch. Gott ist glaubwürdig. Gott kann ich vertrauen. Persönlich in meinem eigenen Leben, ich bin mit Gott durch dick und durch dünn. Und da waren Zeiten, wo da nichts war, nichts außer ein Glaube an Gott. Und noch nie hat Gott mich im Stich gelassen. Noch nie. Und weil ich diesem Gott vertraue, absolut vertraue, kann ich das einfach mitteilen. Es ist kein Problem. Denn Gott erwartet es. Er sagt, ihr Wächter auf den Mauern Zion, schreit es laut, sagt, was es ist, decke es auf. Ich habe es jetzt richtig gesagt, decke es auf. Flieht aus Babel, damit eine jeglicher seine Seele errette. Jeremia 51, er redet in dem typologischen Zusammenhang. Er redet mit Jerusalem, er redet mit dem Volk Zion in Bezug auf einem wirklichen Babylon. Und er sagt, fliehe von diesem religiösen politischen System, fliehe von ihm. Warum? Damit du errettet wirst, dass ihr nicht untergeht in ihrer Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und will ihnen bezahlen. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Heiden so toll geworden. Sie sind wahnsinnig geworden. Sie haben einen Wein getrunken, eine Doktrine getrunken, die ihnen das Heil nahm. Sie haben ihre Seelen verloren, weil sie von diesem Wein getrunken haben. Und jetzt kommt Gott im Neuen Testament, in dem Buch Offenbarung, und er sagt, genau dieser Wein in einer versteckten Form wird wieder eingeschenkt und die Nationen trinken ihn wieder lustig runter. Und sie wissen nicht, dass ihr Heil auf dem Spiel ist. Wenn ich nicht warnen würde hier vorne, dann wäre das ein Frevel vor Gott. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr da selbst verwirrt hat alle Ländersprachen und sie zerstreut von dort in alle Länder. Was hat Gott in Babylon getan? Als das Volk alle zusammen in Auflehnung gegen Gott kamen und haben gesagt, wir werden dafür sorgen, alle zusammen, dass dieser Gott nicht wieder mit dieser Erde macht, was er vorher gemacht hat. Wir werden dafür sorgen. Was war die Antwort Gottes? Er hat sie getrennt. Wenn er es nicht getan hätte, dann wären wir schon längst wieder bei einer Sintflut gewesen. Denn wenn die Menschheit sich eins ist, dann sind sie meist eins in Widerstand gegengesetzt zu Gott. Und so hat Gott die Völker getrennt. Jetzt überlegt mal, wohin sind wir eigentlich auf dem Weg mit der neuen Weltordnung? Dass alle wieder zusammenkommen. Und wenn sie alle wieder zusammenkommen, haben wir dann nicht wieder den gleichen Zustand, aber jetzt weltweit, ja oder nein? Dann haben wir den gleichen Zustand wie vorher. Und Gott musste eingreifen, als sie hier eins waren. Und genau so wird es kommen am Ende. Er muss wieder eingreifen, wenn sie eins sind. Also wir tun gut, wenn wir studieren, was hier passiert ist. Es ist absolut notwendig für die Menschheit gewesen, um überhaupt bis hierher zu kommen, dass sie getrennt waren. Denn wenn sie eins wären, wären wir schon längst fertig gewesen. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden, Offenbarung 14, Vers 8. Alle Völker, alle Nationen haben diesen Wein getrunken. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Es geht um das antitypische Babylon, wirkliche typische Babylon und dann das antitypische in einem größeren Sinne. Die ganze Welt ist hier dran teil. Offenbarung 16, 19 sagt, und aus der großen Stadt Babylon drei Teile, also Babylon besteht aus drei Teilen. Und die Städte der Heiden fielen und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Also sie haben ständig Menschen verführt, ihnen das ewige Leben genommen. Sie haben sie bestohlen. und betrogen und angelügt. Und Gott vergeltet. Irgendwann sagt Gott, so weit und nicht weiter. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Prophetes drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen, das haben wir gestern schon gesehen, Offenbarung 16, 13. Also dieses Babylon, moderne Babylon, besteht aus diesen drei Teilen. Der Drache, das ist Satan mit allen seinen Aktivitäten. Das ist alles, wo er versteckt hinter den Kulissen arbeitet, wo er Gott spielt. Das ist im Spiritismus, in all den Religionen, wo Geisterbeschwörung und all diesen Dinge, wo die stattfinden. Das Tier haben wir definiert als der Katholizismus und das ist der falsche Sohn, also der falsche Vater, der falsche Sohn, der falsche Prophet, sind alle die Teilkirchen, die auch Zeichen und Wunder haben und glauben, es ist von Gott, aber eigentlich haben sie sich dem Tier unterstellt. Also können sie gar nicht Gott dienen, denn sie dienen dem Tier. Sie sind ja eher gehorsam dem Tier, als dass sie gehorsam sind Gott gegenüber. Darum geht's ja in der Endzeit. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed. Also Konstantin, der Erste, der diese neue christliche Religion akzeptierte, hat eigentlich das Heidentum nur verkleidet. Interessant, dass Rom, Nero, alle die Kaiser, die zu tun hatten mit der ersten Christenheit, haben eigentlich nicht hier Christentum akzeptiert. Sie haben nicht Petrus akzeptiert, sondern einen anderen Peter, einen Petra, P-T-R. Denn die heidischen Gottheiten, die in Rom regierten, standen bekannt als Petras, P-T-Rs, Petas. Und der ursprüngliche war Simon Magus. Wie geht das in Deutsch? Simon Magus oder wie? Simon Magus, denke, ja, gut genug, werdet schon wissen, wer das war. Das war derjenige, der gesagt hat, dieser Heilige Geist, den ihr da austeilt, kann ich den kaufen vielleicht? Und Petrus hat zu ihm gesagt, dein Geld, ich kenne es nur in Englisch, macht nichts, ihr wisst, wovon ich rede. Dieser Simon Magus, der hatte eine sumerische Samaritan. Und in Samaria, ist das richtig so in Deutsch? Samaria, hatten sie eine Mischung zwischen babylonischer Religion, denn Nebukadnezar hatte seine Schriftgelehrten dahin geschickt und sie hatten eine Mischung nach der Bibel, wir können es lesen im Könige, sie hatten eine Mischung zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit. Sie dienten Götzen und sie dienten Gott. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, wir können nicht Gemeinschaft haben mit Teufeln und mit Jesus Christus gleichzeitig. Wir können nicht den Kelch des Satans trinken und gleichzeitig den Kelch Gottes. Ist das nicht wahr? Sagt die Bibel das nicht? Also, hier war eine Mischung. Und diese Mischung sieht aus wie Christentum, ist aber verkleidetes Heidentum. Und den Peter, den sie akzeptieren, ist nicht Peter in dem Sinne der Bibel, sondern der Petra. Und Simon, Magus, Simon heißt auch Petrus. Und den Petrus, den sie da hatten, ist eigentlich dieses Wicca, dieses Hexentum zusammen mit Christenheit vermischt. Apostelgeschichte 20, 29, 30. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden und aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Also es wurde langsam infiltriert und dann wurde einfach übernommen. Komm, wir springen direkt in die alte Religion der Babylonier hinein, um das moderne Babylon zu verstehen. Also die ehemaligen Götter der Chaldäer waren Bel oder Merodach. Bel, in Englisch heißt das the confounder, der Durcheinander bringt. Bel und Ninus war der Sohn, er war auch bekannt als Tammuz. Und Rea war die Mutter Gottes. Sie war die Göttin, sie war die Mutter Gottes. Sie hatte verschiedene Namen. Sie wurde Ishtar genannt, Astarte, kommt drauf an, welches Volk es war. Aber die gleichen Gottheiten existierten immer, sie haben nur andere Namen bekommen. Beltis, die Königin des Himmels. Also das waren die Hauptgötter. Baal, Ninus oder Tammuz, Rea, Astarte oder, das wäre es ungefähr. Ashtoreth war ein anderer Name, den sie auch hatte, die Göttin Ashtoreth. In Ägypten wurden sie dann genannt Isis, der Sohn war Osiris oder er war auch Horus. Er war gleichzeitig ihr Mann und auch ihr Sohn. Denn als ihr Mann ist er, verurteilt worden. Er wurde auseinandergesägt, das haben wir schon mal gehört. Und bestimmte Teile waren dann abwesend, die hat sie dann selber gebaut. Dann ist er aufgestiegen gen Himmel, ist Teil der Sonne geworden, ist wiedergeboren. Und er ist wiedergeboren als Horus, der Sohn, der dann Rache genommen hat über den Tod seines Vaters, den er eigentlich selber war, denn er war ja die Wiedergeburt des Vaters. Und dann waren sie auch schwarz, denn der Vater war schwarz, aber der Sohn war weiß. Also ganz kompliziert. Und die Göttin war oft als schwarz oder als weiß angebetet. In Indien war es dann Isi und Iswara. In China war es Xingmu, die heilige Mutter und der Sohn. In Griechenland Ceres und Arin und Plutus, in Rom Fortuna und Jupiter Pure. Und so können wir durch die verschiedenen Geschlechter durchgehen, immer die gleichen. Sie hatten die gleichen Eigenschaften, aber sie hatten andere Namen. Ist es also möglich, um einen anderen Jesus anzubeten, ja oder nein, nach diesem Veränderung der Namen? Die Bibel sagt ja, wenn jemand kommt, im Hebräerbrief sagt oder im 2. Korinther wenigstens, wenn jemand kommt mit einem anderen Jesus, dann ist der nicht zu akzeptieren. Ezekiel 8, 16, und er führte mich in den inneren Hof am Hause des Herrn und siehe, vor der Tür am Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, da waren bei 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Angesicht gegen Morgen gekehrt hatten und sie beteten gegen der Sonne Aufgang. Jetzt heute sagen wir als Westlinge, als meist ziemlich gelehrte Menschen, wir können nicht verstehen, warum die so, darf ich das Wort, doof waren. Wir können nicht verstehen, warum die so doof waren. Wieso haben die Sonnenanbetung gehabt? Wenn sie doch wussten, wer Gott war. Sie hatten ihn doch gesehen. Er war doch da, er war die Feuersäule vor ihnen und hinter ihnen und die Wolkensäule. Er war doch mitten unter ihnen. Wieso haben sie das gemacht? Und wir denken, dass die hatten ein niedriges Niveau. Nein. Sonnenanbetung ist nicht irgendwie eine lächerliche Religion. Sie ist eine Fälschung der Wahrheit. Denn wenn ich etwas fälschen will, dann muss ich es ganz raffiniert machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel fälschen möchte, die Wiederkunft Christi, hilft es etwas, wenn ich das tue nach der Wiederkunft Christi? Das wäre ja ein bisschen dumm, ne? Dann wäre es ja zu spät gewesen. Also, aber wenn ich weiß, Christus kommt und er wird die ganze Welt zu sich reißen, ist es dann nicht schlau, wenn ich genau das, was er tun möchte, vorher bringe? Also bringe ich einen Tammuz, einen Gott, der geschlachtet wird, sozusagen, für die Menschheit, der aufersteht, der kommt als Kind auf die Welt, groß wird hier und der als Erlöser gilt, der für uns leidet. Aber dieser Gott hat ganz andere Eigenschaften wie der Gott der Liebe. Er ist ein Gott des Zorns. Er ist ein Gott, der ewig ständig beruhigt werden muss. Er ist ein Gott, der Menschenopfer fördert. Es ist ein grauenhafter Gott im Vergleich zu dem Gott der Liebe. Aber kurz vor der Wirklichkeit kommt Satan immer mit seinem Counterfeit, mit seiner Fälschung. Und alle die Eigenschaften, die Jesus Christus hat, die eignet er sich zu. Die gleichen Namen, die gleichen Titel, die gleichen Mächte, alles eignet er sich zu. Also die Geschichte lehrt, dass Semiramis, das war die Frau von Nimrod, sie hat die Geschichte verbreitet, dass ihr Mann, als er wegen Auflehnung gegen Gott durch ein Tribunal zu Tode hingerichtet wurde, hat sie gesagt, er ist aufgefahren in den Himmel, aufgestiegen, Teil geworden der Sonne, und dann ist er wiedergeboren auf ganz besondere Weise, also eine sonderliche Geburt, eine göttliche Geburt, nicht eine normale Geburt. Können wir hier auch wieder die Fälschung sehen? Maria und hier Semiramis. Und in Ägypten, wie schon gesehen, war es Isis und Osiris, noch ein paar andere Namen. In den germanischen Ländern nachher Frigga und Balda. Daher haben wir auch den Namen Freitag, Baal, Balda, da können wir ihn noch erkennen. In Phönizien war es Ashtoreth und Baal. Und dieses Kind wurde dann geboren, dieses Kind, was in Ägypten Horus genannt wurde. Und das war das Kind des Heils. Es war der Erlöser. Aber es war ein Erlöser, der war ein grimmiger Gott. Und so musste die Mittlerin immer anstelle der Menschen dastehen. Die Göttin wurde die Mittlerin. Und es ist eigentlich logisch, wenn man sich das überlegen will, wie das passieren kann. Wenn ein Kind Probleme hat in den meisten Häusern, wohin rennt er? Zum Vater oder zur Mutter? Er rennt zur Mutter, denn die Mutter ist mild und die Mutter schützt. Und die Mutter stellt alle die Eigenschaften von Gott dar, die mehr auf Gnade hinziehen. Und der Vater wird oft gesehen als der, der mehr züchtigt, der mehr Gerechtigkeit darstellt. Aber eigentlich möchte Gott haben, dass die beiden sich treffen. Dass die Frau, die Frau den Mann mildert, damit er ruhiger wird und mehr wie Jesus Christus sein wird. Und der Mann gegenüber die Frau stärkt, dass sie nicht einfach nur alles erlaubt. Also das Kind war bekannt als Zoroaster, das ist der Samen der Frau. Mithra, der Erlöser. Mithraismus, ein ganz interessanter Glaube. Mithraismus wurde schon in Persien geglaubt und Mithra war der Gott, der da angebetet wurde. In Rom, Mithraismus war ein Riesenkult. Heute in Zoroastrum-Religion, Mithra ist die Hauptgottheit. Und Mithraismus, wenn man da so durch die Reihen ging, ich rede zu viel. Aber nur noch das eine. Die hatten 7 Ränge oder 7 Stufen, die sie hochklettern mussten. Und in der 7. Stufe, da waren sie Vater. Also Vater, Vater. Und dann waren sie Prediger und durften eine Gemeinde haben. Das ist interessant. Es gibt eine andere Gruppe heute auch. Die höchste Stufe, wenn du dann Prediger werden kannst, ist Vater. So nebenbei gesagt. Dionysius war der Sündenträger, Bacchus der Zweig, Vishnu das Opfer, Osiris König der Könige. Wo kommen diese Titel her? Wem gehören sie eigentlich? Sie gehören eigentlich Jesus. Also das Volk Gottes hatte gedacht, naja, die haben doch den gleichen Jesus wie wir. Die haben doch den Tammuz, das ist doch der Erlöser, den wir alle haben sollten und das ist doch kein Problem. Und genauso heute kann das Volk Gottes sagen, aber die anderen haben doch den gleichen Jesus. Sie sagen doch auch Jesus und sie beten zu Jesus. Aber welchen Jesus? Der Jesus, der sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Oder der Jesus, der sagt, die Gebote sind abgeschafft, ihr braucht nicht die Gebote halten. Welchen Jesus haben sie denn? Das müssen wir uns ganz deutlich fragen. Jetzt, diese Gottheit wurde getaucht in die Wasser des Uterus. Was ist das in Deutsch? Gebärmutter, ist das richtig? Ah, toll, da habe ich es ja wieder. In die Gebärmutter. Und die Gebärmutter war auch so wie ein Halbmond. Und der Mond, Halbmond, war das Symbol der Gebärmutter. Und die Sonne wurde in die Gebärmutter hineingetaucht. Auch der Fluss, der Euphrat, der war das Wasser, das Babylon fütterte, das es nährte. Und die Sonne taucht auch unter im Meer in das Wasser hinein und verschwindet da in das Wasser und wird dann ein Gott der Unterwelt in dem Wasser. Und dieser Gott wurde nachher Poseidon genannt oder er wurde Neptun genannt oder in der frühen Zeit wurde er im Verband mit diesen Flüssen gebracht und dann wurde er Dagon genannt. Dagon. Dag ist Fisch, On ist Gott. Das ist auch wie die Ägypter ihn nannten. Sie nannten ihn On. Im Osten wird er genannt Om. Also wenn ein Hindu sitzt und er sagt Om, dann ruft er eigentlich diese heidnische Sonnengottheit an. Und die Priester, Dagons, die hatten dann als Kleidung natürlich den Fisch. Und das wurde dann nachher mehr modern, also der Fisch hier unten verschwand so ein bisschen, dann blieb nachher nur ein ganz formeller Kittel übrig und der Fischkopf hier oben drauf, der wurde dann zu einem Mitra. Hier an der rechten Seite das Symbol des Fisches. Heute wird ja behauptet, es ist das Symbol des Christentums. Nein, das ist das Symbol des verheideten Christentums. Die Christen sind wohl Fischer der Menschen, aber der Fisch ist ein heidnisches Symbol. Es ist ein Symbol Dagons. Hier haben wir die Hörner des Bullen. Der Bulle ist eigentlich der Erste. Im hebräischen Alphabet ist die 1 das Symbol des Bullen und 1 ist die Zahl, die Lucifer sich aneignet. Er nimmt alles, was 1 ist, den ersten Tag der Woche, den Erstling, das erste einmal im Monat, das wöchentliche Erstenfest, 1. Januar, erste, alles seine Feste. Gut. Und dann natürlich ist es auch ein Symbol des Halbmondes und dann ist es weiblich. Denn Luzifer sagt, er ist beides. Er ist männlich und er ist weiblich. Und hier in diesem Sinne, in diesem männlichen, weiblichen Aspekt dieser Gottheit, wird die Sonne wiedergeboren. Und das ist das Symbol Baal Hadad, die Wiedergeburt des Sonnengottes. Danach sah das dann ungefähr so aus. Hier sieht man den Fischkopf, da sieht man schon den Mitra, hier den Spalt in der Mitte. Früher waren da zwei Augen drauf gezeichnet, heute wird da allerhand anderes Zeug drauf gezeichnet. Und wir sehen, dass er den Fisch Mitra aufhat. Das könnt ihr selber euch mal betrachten, wenn ihr in Berlin seid. Das ist im Pergamon Museum. Und hier haben wir das Symbol der Sonne und die Strahlen, die hier rauskommen. Diese Streifen, 3 Streifen oder 4 Streifen, kommt darauf an, was symbolisiert wird. 4 ist die Zahl der Erde. Wir haben 4 Windrichtungen und so weiter. 5 ist die Zahl des Menschen. Wir haben 5 Sinne, Geschmack, Augen, Fühlen, Schmecken, Hören. Das sind die 5 Sinne. Dann ist es auch Erde, Wasser, Feuer, Geist und Vater, die Gottheit. Dann haben wir auch die 5. Also wenn da 5 sind, wenn es 3 ist, dann ist es die Dreieinigkeit dieses Sonnengottes. Und diese gewölbten Streifen sehen wir ja heute auch sehr viel in Werbungen und so weiter. Und diesen Kreis, das Symbol der Sonne. Auch wenn es gewölbt ist, dann ist es ein Zeichen für die weibliche Gottheit mehr als für die männliche Gottheit. Und hier sehen wir Priester Dagons mit ihrem Fisch Kleidung und ihren Fisch Mitra auf dem Kopf und hier haben sie heiliges Wasser und da haben sie so einen Pinsel, der war oft aus Hyssop und so haben sie dann die Leute bespritzt. Genauso wie der Papst es auch heute macht und wie die Priester es machen. Hier ist der hohe Priester Dagon. Hier steht er, jetzt ist er in einem mehr modernen Kittel hier. Er hat auch den Mitra auf dem Kopf. Man musste sich vor ihm niederbeugen. Man musste den Schuh küssen. Man musste den Ring küssen. Sein Titel war Heiliger Vater. Er war His Holiness. Da oben haben wir das Symbol des Sonnengottes Shamash. Und hier haben wir das achtzackige Symbol in einem Kreis, auch von Shamash. Und das sind zwei Kreuze übereinander. Sie symbolisieren auch den Stern der Wiedergeburt. Also das Kind Horus wird da eigentlich benannt. Hier im Pantheon in Rom, außerhalb des Pantheons, ist dieses Symbol sehr interessant. Unten drunter steht der Elefant. Jetzt, der Elefant ist der Bulle des Ostens. Und Alpha und Omega, wissen wir ja, wer das ist. Das ist Jesus, aber Satan eignet sich diesen Titel auch zu. Und Elef steht für den ersten Buchstaben, den Alpha. Und der Elefant ist der Bulle des Ostens. Darum im Hinduismus ist der Elefant sehr wichtig in der Religion. Und auf dem Rücken trägt der Elef das Symbol dieses Obelix, das steht für den männlichen Aspekt dieser Sonnengottheit. Und obendrauf ein Kreuz, das war auch der Tau, auch die Zahl 4 oder Tau, der erste Buchstaben von Titan. Das war Satans griechischer Name. In Englisch ist es T-I, im ursprünglichen war es T-I-E, E-I und so weiter. Naja. Innen drin haben wir Kreise und Vierecke. Das ist typisch symbolisierend dieser Gottheit. Kreise deuten auf den Sonnengott, weiß und schwarz. Er ist beides gut und böse, denn nach dieser Mythologie kann gut nicht bestehen ohne böse und böse kann nicht bestehen ohne gut. Und in den katholischen Kirchen sehen wir oft die Türklingeln, sind Fische oder Fische in den Fenstern. Und das ist natürlich ein Symbol dieses Dagons. Hier haben wir ein heidnisches Bild von den heidnischen Göttinnen. Und wir sehen hier auch den Mitra. Und da oben ist der Halbmond und der Stern. Das sehen wir auch im Islam heutzutage. Das ist Symbol der Wiedergeburt des Sonnengottes. Und dann haben wir interessante Symbole, so wie der Löwe, Symbol Babylons. Natürlich ist das auch ein geklautes Symbol. Denn eigentlich ist Jesus ja auch symbolisiert in der Bibel als Löwe. The Lion of the Tribe of Judah, ist das nicht so? Der Löwe von Juda. Hier haben wir ein interessantes Symbol, zwei Schlangen. Das wird heute gebraucht durch welche? Organisation, die medizinische Organisation. Hier oben etwas ganz Interessantes, da ist ein Fleur-de-Lis und da sind drei Pfeiler. Das hat alles sexuelle Bedeutungen und hier diese Strahlen, die ja aus dem Kopf rauskommen, sind die Sonnenstrahlen, das Licht des Lichtbringers, das ist Mithraismus. Also die ganze Katastrophe, da alles in einem symbolisiert. Dann auch hier dieses Kleid, was jetzt getragen wird mit diesem Band um den Hals, das ist der alte Ankh. Er hat auch manchmal hier die Seitenarme, dann ist er hundertprozentig Ankh. Also hier auch im Hinduismus der Fisch, nicht nur im Christentum, wir sehen ihn also im Hinduismus auch. Der Mitra bei Osiris und dann natürlich beim Papsttum selber. Der Mitra, der hier auf dem Kopf ist, der hat überhaupt nichts in gemein mit dem Mitra, den der hohe Priester trug. Das war nämlich weißes Leinen und das waren drei ineinander auf dem Kopf des hohen Priesters. Satan eignet sich auch eine dreifache Krone zu, aber die ist meist aus Gold und allerhand Dingen. Gut, also heutzutage der Mitra und diese beiden kleinen Stückchen hinten dran sind der Fischschwanz. Also das ist der Hohepriester Dagon heutzutage. Er ist auch der Höchste in den geheimen Gremien. Die Freimaurer nennen den Papst the Grand Pontiff, den großartigen Pontiff. Und das G ist da sehr wichtig. Naja, da sehen wir ja genug Fischköpfe für eine ganze Lebzeit. Alle haben sie einen auf und da kann man es ganz deutlich sehen. Das ist, wo es herkommt. Es ist Dagon. Wenn wir in Basilica San Clemente hineingehen, das ist eine Kirche in Rom, da haben die frühen Christen und die Heiden zusammen diesen Platz geteilt. Und der Altar, der war so, an der einen Seite waren christliche Schriften und dann haben sie ihn einfach nur umgedreht, der hing so auf zwei Stahldinger und umgedreht und dann an der anderen Seite die Symbole der Gottheit. Jetzt, diese Symbole sind eigentlich alle sehr interessant, wir haben keine Zeit, sie durchzustudieren, aber wir werden sie alle bei den Freimaurern sehen. Das kommt noch. Dann Church History. Das Christentum wurde die anerkannte Religion des Römischen Reiches und übernahm den Platz des Heidentums. Das Christentum, wie es im Mittelalter bestand, konnte man getauftes Heidentum nennen. Church History, das ist ein Buch, das dieses erklärt. Und Maria natürlich, die hier den Platz nimmt von diesen Göttinnen, hat genau die gleichen Eigenschaften, wie diese Göttinnen hatten. Sie ist Mittlerin, so wie die Göttinnen Mittlerinnen waren. Sie ist die Mutter Gottes, nicht nur die Mutter Jesus, genau wie diese Göttin die Mutter Gottes war. Und. Alles ist genau gleich. Die gleichen Festtage, genau die gleichen Feiertage. Alles ist genau wie in dieser Gottheit. Story of American Catholicism. Was sagt die katholische Kirche dazu? It has often been charged that Catholicism is overlaid with many pagan incrustations. Es wird oft behauptet, dass die katholische Kirche geprägt ist durch das Heidentum. Und Katholizismus möchte dies gerne annehmen und sogar stolz drauf sein. Und der große Gott Pan ist nicht tot, er ist nur getauft. Pan ist ein ganz interessanter Gott. Pan war natürlich dieser halbe Bock, der auch mit der Panflöte gespielt hat. Und dieser Gott Pan ist ein Gott der Wälder gewesen und die Göttin Diana war eine Göttin der Wälder. Und heutzutage in vielen Kirchen, wenn wir nur ein bisschen suchen in den großen Kathedralen der Welt, spazier nur mal draußen in den Garten und dann werdet ihr irgendwo einen kleinen Pan sehen oder ihr werdet eine kleine Diana sehen oder ihr werdet einen kleinen Nikkei sehen. Allerhand interessante Sachen. Und die Götter, die heute da eigentlich angebetet werden, sind genau die gleichen, die hier existieren. Aber keine Zeit, sonst habe ich keine Zeit mehr. Das hier ist natürlich St. John's Lateran, das ist die Laterankathedrale, die wichtigste Kirche, das ist auch, wo der Papst gekrönt wird. Innen drin, an diesem Platz, spricht er ex cathedra, mit anderen Worten, er ist unfehlbar. Der König Babylons, als er sprach, als Wiedergeburt des Sonnengottes, war auch unfehlbar. Wenn wir zum Vatikan selber hingehen, sehr interessanter Name. Der Vatikan ist so okkult, unglaublich. Wenn wir da reingehen, dann sehen wir okkulte Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Man kann gar nicht alles erklären, was hier okkult dran ist. Aber am Eingang findet man was ganz Interessantes. Auf dem Boden aufgezeichnet ist der Titel Pontifex Maximus. Jetzt dieser Titel ist der Titel, der dem Papst gehört. Aber die Kaiser von Rom waren auch Pontifex Maximus. Wenn ihr mal wieder in die Sonne fährt, ich höre, die ist da unten irgendwo in Italien, scheint sie. Wenn ihr mal da hingeht, dann schaut euch die Bilder von Kaisern an und dann steht danach PM, Pontifex Maximus. Und dann Päpste, PM, das ist ein Titel, den sie übernommen haben. Den haben sie eigentlich geerbt von früher. Durch die ganze Geschichte hindurch kommt es von Babylon durch Medo-Persien, dann endgültig in die Zeit Paulus'es, war es in den Gemeinden Pergamum, da war der Sitz, die Bibel sagt, der Sitz Satans, wo Antipas tätig war. Und dieser Titel kam dann durch und dann endgültig zum Bischof von Rom. Und er ist ganz stolz drauf, dass sein Zeichen ist dieses hier. Ist das nicht interessant? Was ist denn das? Ein Löwe mit Flügeln. Wo haben wir denn den gesehen? Das ist das Symbol Babylons. Also er hat kein Problem, um zu sagen, dass er für Babylon steht. Steht da, im Vatikan, auf dem Boden. Man muss nur schnell fotografieren, denn da laufen viele Leute rüber hinweg. Auch interessante Zeichen hier. Fleur-de-Lis werden wir gleich sehen, eine dreifache Krone und natürlich auch dieses Fischzeichen. Der Thron, den wir da haben, das soll der Stuhl Peters gewesen sein. Den hat man natürlich dann gefunden nachher. Petrus selber hat auf diesem Stuhl gesessen. Aber natürlich wissen wir und alle wissen, dass das eigentlich eine Fälschung ist. Und das ist auch überall aufgezeichnet. Trotzdem, im Vatikan könnt ihr es sehen als den Stuhl Petrus. Ihr werdet auch im Vatikan immer zwei Schlüssel sehen. Überall sind zwei Schlüssel und ein Kreis. Ein Kreis, die Null, ist 360 Grade. 360 besteht aus 3 plus 6 plus 0 ist 9. Und 9 ist die Zahl Satans, denn 9 ist die zweite 6. Wenn du es umdrehst, ist es 6. Und es steht auch für die Vollkommenheit, das ewige Leben. Und die zwei Schlüssel, wo kommen sie her? Babylon. Das ist der babylonische Löwengott mit den zwei Schlüsseln. Er ist derjenige, der die Tür zum Himmel oder die Tür zur Unterwelt öffnen kann. Dann die heidnischen Pontiffs wurden rumgetragen auf dieser Weise. Oft waren dann Federn, so Dinge wie die hier, meist aus Pfaufedern oder auch aus Ostrich, Vogelstrauß-Federn waren sie auch. Und natürlich müssen wir erwarten, dass die Päpste sich auch so rumtragen ließen. Der neueste allerdings nicht. Sehr interessant. Hier ist Pius, wird er rumgetragen. Hier sind die Vogelstrauß-Federn. Genau das gleiche System. Das sind die Priester Dagons. Das sind nicht christliche Priester. Jesus ist wie getragen worden? Durch einen Esel. Sehr interessant. Und dann die Handbewegungen, die wir hier sehen, sind nicht zufällig. Das sind die Handbewegungen der Sonnengottheit. Ich werde sie euch zeigen in zukünftigen Vorträgen. Wir werden sehen, dass Buddha und Krishna und all die Sonnengottverehrer, ob das jetzt Quetzalcoatl oder wie sie auch alle heißen sind, ist egal, sie haben alle diese Bewegungen. Und die hohen Freimaurer haben natürlich auch diese Bewegungen, denn sie sind eigentlich dieser Gottheit ganz bewusst unterstellt. Die dreifache Krone kommt aus Persien. Hier ist die persische päpstliche Krone, mit der der Papst gekrönt wird. Wiederum hat sie hinten natürlich das Zeichen Dagons. Und wenn er gekrönt wird, dann legen sich die Kardinale flach auf den Bauch. Und hier ist Papst Johannes Paulus II. Und diese neuen Bischöfe liegen auch hier auf dem Magen und schauen sich den schönen Teppich an, der da unten ist. Da muss was ganz Interessantes in dem Teppich sein. Jedenfalls. Die dreifache Krone, wo kommt sie her? Was erwarten wir jetzt schon? Babylon. Da ist der babylonische Gott mit der dreifachen Krone. Hier ist die Tiara des assyrischen Bullen-Cherubs mit der dreifachen Krone. Und wenn wir nach dem Osten gehen, dann sehen wir, Krishna hat die dreifache Krone. Natürlich, der Hinduismus und der Buddhismus sind eigentlich nur zwei Aspekte der gleichen Religion. Die Tiara von Papst Sixtus ist sehr interessant. Sie hat nämlich 6 Schlangen ringsherum unter einer Pyramide. Und die Pyramiden werden wir gleich besprechen, die sind recht interessant. Also die Zahl 6 wird mit diesem System zusammengebracht, die Zahl 9 wird mit dem System zusammengebracht, die Schlange ist sehr wichtig und die Pyramide ist sehr wichtig. Die Pyramide werden wir gleich sehen, worum es eigentlich geht. Gut, Mutter und Kind, hier haben wir wieder Maria und Jesus und dann natürlich das okkulte Zeichen. Das ist das Zeichen, das die Sonnengötter eigentlich auszeichnete. Es kommt in verschiedenen Formen. Wenn man es so macht mit einem Finger, dann ist es die Eins. Es zeigt auf den Sonnengott. Jetzt ganz wichtig, jeder macht solche Zeichen. Wenn ich rede, dann mache ich auch manchmal so. Man gebraucht natürlich Zeichen, die allgemein sind. Aber wenn sie in einen bestimmten Kontext hineingebaut werden, dann sind sie schon ganz wichtig. Und wir können das nachher auch in vielen Bildern sehen. Es kann auch so sein, so wie hier. Es kann so sein oder es kann so sein. Man kann natürlich, ich will jetzt nicht unartig sein, man kann so machen, dann ist es was? Victory. Dann ist es der Sieg. Und wenn ich es umdrehe, ist es was ganz anderes, nicht wahr? Dann ist es was Hässliches. Ich kann den Finger auch so haben, ich kann ihn aber auch umdrehen, dann ist er was ganz anderes. Da ist immer ein sexueller Kontext an all diesen Dingen. Ich kann ihn auch so machen, dann ist es das Zeichen des Bockes. Also das sind okkulte Handzeichen, das sind Zeichen für den Sonnengott. Wie gesagt, Mutter und Kind, es kann weiß sein, es kann schwarz sein. Also muss es eine schwarze Madonna und einen schwarzen Erlöser geben, denn er war entweder schwarz oder er war weiß. Kommt darauf an, ob man den Mann oder das Kind dabei auszeichnet. Also Mutter und Kind, ist das nur im Katholizismus? Nein, hier ist es im Hinduismus. Hier ist Iswara und Isi und Iswara. Und hier ist Shingmu mit dem Kleinen. Und da die ägyptische Mutter Gottes, das ist Isis, und da ist der Gott Horus. Und hier bei den Hethiten in solidem Gold, das Kind auf dem Schoß, also das ist nicht etwas mit dem Christentum, sondern das ist Heidentum. Dann hier haben wir bei den Azteken das Kind und die Mutter. Und die Götter haben ewig das Kind rumgeschleppt. Und das Kind konnte ganz klein sein und niedlich sein. Dann war es zum Beispiel Cupid mit dem Pfeil und Bogen, der Liebesgott. Ding, nicht wahr? Und das wird ja allgemein gebraucht heute. Oder er war Bacchus. Und der Wein symbolisierte das Blut, das Bacchus ausstürzte für uns. Und es wurde getrunken, so wie man Abendmahl hält. Also das war alles schon vorgebaut. Satan hatte das ganze System ausgearbeitet. Also die schwarze Madonna und Kind ist sehr, sehr allgemein und wird auch tief mit dem Okkulten verbunden. Schwarze Madonnas überall in der Welt. Wir sehen auch, dass sie gekrönt wird durch Engel. Hier haben wir in Polen die berühmte schwarze Madonna und obendrauf natürlich das Zeichen des Sonnengottes. Und Pius der XII. Ist derjenige, der bestätigt hat, dass Maria die Königin des Himmels ist. Also dann hat er auch ein Fest hineingeführt in die Liturgie, nämlich das Herz der Maria und Königin, Oktober 31, 1942. Und alle die Daten, die hier genannt werden, waren auch ursprünglich Festzeiten für diese Göttin. Lange vordem es Rede war, dass Maria jetzt offiziell das letzte Dogma, Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate for the People of God sein würde, also Mittlerin und Advokat und Miterlöserin sein würde, haben die katholische Kirche schon lange Maria in dieser Rolle gesehen, so wie wir es hier sehen. Hier ist Jesus, die Dornenkrone geht auf den Kopf Marias und sie hat die Löcher in der Hand. Dieses Bild habe ich fotografiert in Ger Capucci in Rom. Interessante Geschichte. Maria, die Königin des Himmels, hier wird sie gekrönt durch die Engel. Und hier, das ist eine Kirche hier in Deutschland, da habe ich das fotografiert, hier wird Maria gekrönt durch Jesus und den Vater. Und wer wird hier eigentlich angebetet? Der Vater oder Jesus? Nein. Wer kriegt die Verehrung? Maria kriegt die Verehrung. Also gehen wir mal zu den Kunstwerken, diese großartigen Kunstwerke in der katholischen Kirche, und schau dir mal die Gesichter an. Schau dir mal den an. Wen betet der an? Da oben in den Himmel, den Heiligen Geist, den Vater oder Jesus? Oder wo ist seine Aufmerksamkeit? Und die auch. Die schauen hoch oder schauen sie runter? Sie schauen alle auf Maria. Maria nimmt den Platz, dieser Göttin ein und sie ist niemand anders als diese Göttin. Also in der Vergangenheit, der Kreis ringsherum ist wieder der Kreis der Ewigkeit. Hier haben wir die Taube mit dem Olivenzweig im Mund oder im Schnabel. Und das ist das Symbol von wem? Der Uno. Und was für ein Symbol? Symbol des Friedens. Es ist ein Symbol der Göttin. Und ganz bewusst ist es ein Symbol der Göttin. Hier auch die Taube. Juno, die Taube. Also wenn wir in den katholischen Kathedralen die Taube sehen, dann ist es nicht der Heilige Geist, sondern das ist der weibliche Aspekt. Das ist Juno, die Taube. Hier auf einem Predigtstuhl oder Pult oder was auch immer. Das ist Juno. Das hat nichts zu tun mit dem Heiligen Geist. Hier auch über diesem Altar oben die Sonne. Das geht um Sonnenanbetung. Ezekiel 8, 13 und 14, und er sprach zu mir, du sollst noch mehr Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich hinein zum Torn an des Herrn Hause. Das waren Gottes Volk, das gegen Mitternacht steht, und siehe, das selbst saßen Weiber und weinten über Tammuz. Also, es ging um Götzenverehrung. Sie waren babylonisch angehaucht. Wenn wir gemeinsame Messe feiern, mit der katholischen Kirche, wo das Opfer wieder und wieder gebracht wird, das ist das gleiche Opfer, das an all diese heidnischen Gottheiten gebracht wurde, dann verehren wir Tammuz und niemanden anders. Also noch ein ganz interessantes, das ist alles wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie die neue Weltordnung funktioniert. Maria hier in so einem Pyramidenkleid und hier in einer Grotte. Die heidnischen Gottheiten kamen alle aus der Grotte hervor, einmal aus einer Höhle hervor. Also werden Maria und Jesus oft in einer Grotte aufgezeichnet. Hier in dem Keller einer jesuitischen Kirche in Prag, hier haben sie das Symbol Maria obendran geschrieben. Aber wie? So okkult! Es ist unglaublich. Der Buchstabe M, da ist er. In den Geheimnissen ist der Buchstabe M 12. Er steht für 12. Aber die 12, wenn du sie auf die Seite legst, dann ist es das Sigma. Und das Sigma ist auch gleich dem S. Und das S war der 6. Buchstabe im ursprünglichen griechischen Alphabet. Also das M kann 12 sein oder es kann 6 sein. Jetzt die Zahl 12 in den Geheimnissen ist sehr wichtig. Unter den Rosenkranzlern ist das oberste Gremium 12. Und 12 war auch die Zahl der Apostel. Und dann die Zahl 13 ist sehr wichtig, denn die 12 sind rund um die 13. Jesus mit seinen 12 Jüngern. Also das Konzil von 13 unter Freimaurern ist das eins oder das höchste Konzil, nur noch oberhalb ist noch eine Persönlichkeit. Das Konzil von 13 ist 12 rund um einen. Und dieses M, diese 12, wird hervorgehoben als ein magisches Symbol, ein hoher Wert. Es ist gleichzeitig die 6 und gleichzeitig die 12. Der Punkt da oben ist der Punkt des I's. Dieser Punkt wird ganz oben drauf geschrieben. Dieser Punkt ist oft rot und steht für die Sonne, steht für den Sonnengott. Und der Punkt heute werden wir sehen in dem letzten Vortrag über dieses Thema. Wow, wo der Punkt heute steht, ist ganz interessant. Internet, guckt mal da. Naja, dann das kleine Dreieck hier soll das zweite A darstellen von Maria, aber es ist in einem kleinen Dreieck, es ist ein sechsagesimales Dreieck. 60 Grad. Und das ist eins der Hauptsymbole des Heidentums. Und dann bleibt übrig, nachdem wir diese heidnischen Symbolik hier aufgestellt haben, bleibt das Wort Ria übrig. und Rhea war die babylonische Göttin. Da haben wir alles schön beisammen. Also das ist Sonnenkultus par excellence. Von einer katholischen Kirche, the family that stays together, prays together, or prays together, stays together, also die Familie, die zusammen betet, die bleibt auch zusammen. Und dann hier kann man sich widmen der Maria. Und der Sünder kommt und er sagt, in der Gegenwart des heiligen Kurs, also Gerichts oder was auch immer, wähle ich dich heute als Mutter und Mistress, Führerin, whatever. Ich gebe alles, was mir gehört, dir als Sklave, mein Körper, meine Seele, meine Güter, alles, inwendig, auswendig, das, was ich tue, was ich in der Vergangenheit getan habe, was ich in der Zukunft tun kann. Und du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich übergebe mir nicht vollständig dir. Wow. Also gibt man sich jemand anderem als Jesus Christus. Ist das nicht so? Also das ist schon echt heidnisch. Die Göttin Diana, wollte ich euch nur noch zeigen, war ursprünglich die Göttin der Wälder. Und die Göttin hier steht mit dem Fuß auf der Schlange. Sie zertritt die Schlange. Aber nicht vergessen, die Schlange ist auch das Mystische, sie ist auch die Gottheit. Also wird die Gottheit hier an der Brust gefüttert. Die Göttin ist diejenige, die Leben gab der Schlange. Denn die Schlange wurde wieder durch sie geboren. Ganz komplexes System. Also wollen wir mal sehen, ob diese Gottheit, diese Frauengottheit mit dem Fuß auf der Schlange, wer sollte die Schlange zertreten, so nebenbei gesagt? Jesus. Aber die Göttin steht mit dem Fuß auf der Schlange. Hier ist das Baby Bambino und das ist natürlich Tammuz. Er ist in der katholischen Kirche in Rom, steht er da mit Gold und Silber bestickt. Mein Jesus ist geboren in einem Stall, ganz arm. Er sah bestimmt nicht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Bild habt, aber ich nicht. Und hier sind Briefe an diesem Bambino, wie er ihnen helfen soll. Die Menschen schreiben an ihn und beten ihn an und was weiß ich alles. Hier im Katholizismus, das ist die berühmte La Santa Scala, die Treppe, wo die Reformation anfing. Ich habe nicht geglaubt, dass Menschen heute noch hier auf den Knien hochkriegen um eine Absolution und im Voraus Ablass für 90 Tage bekommen können. Kannst also hier hochkriechen und 90 Tage voraus Ablass bekommen. Kannst also eine Party haben, die 3 Monate hält und alles ist vergeben. Aber das Tragische ist, dass Menschen nach einem Halt im Leben suchen. Sie wollen Anerkennung haben durch Gott. Martin Luther ist bei dieser Treppe hochgekrabbelt auf seinen Knien und als er halbwegs war, hörte er die Stimmen, die Gläubigen werden gerecht durch den Glauben. Und er ist aufgestanden und da fing die Reformation an. Aber hier sehen wir den Papst, hier bei diesem Father Gerard, hier wird einer jetzt als Heiliger anerkannt. Es ist ein System, wo die Toten angebetet werden und die Toten, die heiligen Toten haben einen Überfluss an Güte. Und jetzt können die, die ein bisschen zu wenig Güte hatten im Leben, ein bisschen leihen bei den Heiligen an diesem Überfluss und so können sie auch ihre Sünden ausgleichen. Aber der Papst ist derjenige, der diese überflüssige Güte verwaltet. Er kann sie austeilen, wie er will. Darum kann er Ablass verkaufen. Man kann also diese überflüssige Güte kaufen. Und die Totenverehrung ist in der Bibel strengstens verboten. Im Englischen heißt es Necromancing. Die Bibel hat das verboten mit Todesstrafe. Und das ist ein Symbol des ewigen Todes. Denn wen soll man befragen? Haben wir nicht einen Gott im Himmel, den wir fragen sollen? Sagt die Bibel nicht das? Sollen wir die Toten befragen, wenn wir einen lebendigen Gott haben? Wieso denn? Hier in dieser Kirche in Rom, hier werden die Mönche, nachdem sie schön sauber geputzt sind, werden sie hier aufgebaut, damit man diese heiligen Knochen verehren kann und hier von dieser Güte, von dieser gesammelten Güte etwas abbekommen kann. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Hier auch die toten Knochen der Mönche über all die Jahrhunderte hinweg. Und in allen katholischen Kirchen, in jeder katholischen Kirche müssen da Stückchen sein von Verstorbenen. Es gibt keinen römisch-katholischen Altar, keine Messe darf gelesen werden, wenn da nicht ein Stück eines Verstorbenen da ist. Also wenn eine Messe gelesen wird in einem Haus, so wie zum Beispiel bei mir passierte, der Prediger hat bei mir in meinem Haus eine Messe gelesen, als ich noch römisch-katholisch war und da bestimmte Umstände waren, musste er in einem Ring ein Stück von einem Heiligen mitbringen und es da hinlegen, damit er die Messe lesen konnte. Man kann also diese Heiligen befragen und dadurch die Güte empfangen. Und in Afrika, Katholizismus treibt das 100%. Der Afrika-Mensch lebt mit seinen Ahnen. Bringing the ancestors to mass. Also dieser Glaube ist überhaupt kein Problem für den Katholizismus. Aber in der Bibel wird er strengstens verboten. Wir haben also eine totale babylonische Verwirrung. Die Messe selber ist natürlich, wie wir gesehen haben, dieses Opfer. Katholische Lehre, Katechismus von the Council of Trient. Das Opfer der Messe, das ist ihre Aussage, ist und sollte dasselbe sein wie das an dem Kreuz. Das Opfer ist ein und dasselbe, nämlich Christus unser Herr. Also jedes Mal wird er geopfert. Das gefällt dem Satan. Er möchte haben, dass Jesus ständig am Kreuz bleibt. Er möchte das Blutopfer sehen. Hebräer 6, Vers 6 sagt, und doch abgefallen sind wieder zur Buße zu erneuern, die dafür sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Die Bibel kennt nur ein Opfer, nichts anderes. Der Rest ist Heidentum. Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Hier im Vatikan Museum habe ich dieses Gold, solides Gold-Ding gesehen. Er ist ein Engel und er hält die dreifache Krone des Papstes. Und die dreifache Krone des Papstes unterstützt Christus auf dem Kreuz, damit er da hängen bleiben kann. Also eigentlich ist das eine Blasphemie. Das heißt, das Papsttum hält Christus am Kreuz genagelt. Ich verehre einen aufgestiegenen Christus. Der hängt nicht mehr an einem Kreuz. Und er wird wiederkommen als König der Könige und er wird sein Königreich hier aufbauen. Also diese Hostie ist natürlich die Sonnenscheibe und oft sind die Buchstaben IHS draufgeschrieben auf diese Hostie. Das steht für Isis, Horus, Seb. Das ist die ägyptische Dreieinigkeit. Im Okkulten ist das allgemein bekannt. Heute in den Kirchen überall, katholischen Kirchen natürlich sowieso, da wird es ganz anders erklärt. Da wird es erklärt, dass es die Wiedergeburt Christi ist. Ich werde es nachher wieder erzählen. Aber in den Protestantenkirchen, wow, überall. Jetzt wird es verenglischt und dann heißt es in his service, in seinem Dienst. Und die Protestanten fallen darauf rein und verehren diese ägyptische Dreieinigkeit und wissen nicht, dass sie ein Symbol Baals, die runde Sonne, anbeten. The round wafer, whose roundness is so important. Was hat der Herr mit dem Brot gemacht? Hat er schön rund gemacht oder hat er es gebrochen? Er hat es gebrochen. Hier ist das Zeichen Baal-Hadads nochmal. Also hier ist das osirische Zeichen dieses Halbmondes und dann auch dieser Sonnenscheibe innen drin. Und ein ganz wichtiges Zeichen in Babylon. Hier in Phönizien war es nachher so, der Halbmond mit dem Stern drin, das haben wir auch im Islam heute noch. Also Islam ist nichts anderes als verkleidete Sonnenanbetung. Nichts anderes. Lasst euch nicht in die Irre führen. Im Ägyptischen das Auge Osiris, dann der Halbmond mit der Sonnenscheibe und der Dreieinigkeit dieser Götter in ihm. Und der Papst mit der runden Scheibe, die Sonnenscheibe, die wird angehoben und dann bei der heiligen Hochmesse wird sie in eine Monstranz hineingelegt. Und in dieser Monstranz sehen wir, da ist ein Halbmond. Also die Scheibe liegt in dem Halbmond und dann haben wir die Geburt des Sonnengottes. Diese Scheibe ist besonders interessant, denn sie hat Symbole der Geschlechter. Hier ist das Männliche, da ist die Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen. Der gerade Stab ist männlich, der krumme ist weiblich. Und dann haben wir die interessanten Buchstaben hier in einer Sonnenscheibe, SFS. S war der sechste Buchstabe des ursprünglichen griechischen Alphabets. F ist der wievielte Buchstabe in unserem Alphabet? Der sechste. Und S war der sechste in dem ursprünglichen. Also wofür steht SFS? 666. Das ist, wofür es steht. Die Zahl des Tieres. Hier ist noch so eine Monstranz. Da sieht man den Halbmond deutlicher. Also diese Hostie geht hier da rein. Da ist die Sonnenscheibe ringsrum. Das ist die Geburt der Sonne. Es ist babylonische Lehre. Hier ist noch eine katholische Monstranz. Die Hostie wird da reingelegt. Und dann hat man die hohe Sonnenscheibe. Der Gott Mithra, den haben wir schon gehabt. Ganz interessant, die Mithra-Lehre. Wir gehen nachher in einem anderen Vortrag da rein. Genau wie es funktioniert, heute noch im Katholizismus. Der wurde auch verehrt durch das Essen einer runden Sonnenscheibe. Manchmal wird die Scheibe als ein Pentagramm ausgezeichnet. Pentagramm ist ein Symbol des Menschen. Und wenn es verkehrt rum ist, es ist ein Symbol des Weiblichen oder es ist ein Symbol Mendes, des Bockes. Aber auch als Halbmond wird das Brot manchmal gegessen. Hexen, wenn sie zusammenkommen, haben auch eine Hexenmesse und essen das Brot als einen Halbmond zur Ehre der Göttin. Wenn es die runde Scheibe ist, dann ist es zur Ehre des männlichen Aspektes dieser Gottheit. Mithraismus werden wir nachher besprechen. Osiris wurde auch so angebetet mit diesem Essen des Brotes und natürlich auch Quetzalcoatl, der Aztek. Was das in Deutsch ist, keine Ahnung. Azteke. Die Gottheit da, auch männlich und weiblich, wurden auch so angebetet. Also, jetzt weiß man, was dieses Symbol heißt. Und in der katholischen Kirche sehen wir, dass es sehr wichtig ist, genauso wie im Ägyptischen. Da haben wir es auf einer katholischen Kirche, der Halbmond und dann diese Scheibe drin. Und natürlich Sonne, Mond und Sterne, die Dreieinigkeit, diese ägyptische, heidnische, babylonische Dreieinigkeit. Das habe ich hier in Deutschland fotografiert. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, in welchem Dorf. Ich war so begeistert, bin auf und ab gesprungen vor Freude, als ich das sah. Eine Uhr in einer katholischen Kirche und die Zeiger waren der Halbmond und der Stern. Jedes Mal, wenn es rumgeht, natürlich spielt es Baal Hadad, Geburt der Sonne. Hier auch in Prag die katholische Kirche mit dem Halbmond und der Göttin in dem Halbmond. Hier auch wiederum der Mond oft mit Gesicht und die Göttin mit den weiblichen und männlichen Sonnenscheiben da drin strahlen, also auch in dem Halbmond. Hier Zeichnungen in Rom mit dem Halbmond, das ist die babylonische Dreieinigkeit. Hier auch Maria-Verehrung im Halbmond und der Papst in Lourdes in der Grotte, das ist die Göttin der Grotte, das ist die Göttin der Wälder, das ist die Urmutter der Gottheiten. Hier dieser Pelikan, unreiner Vogel, interessant, nimmt sein Fleisch und füttert die Seinen, Symbol der Kirche, die Leben gibt durch ihr Fleisch an die anderen. Sie ist also auch ein Symbol des Opfers. Und dann natürlich Sonntag war das ursprüngliche Fest für diese Feier und somit musste Sonntag auch in die christliche Kirche hineinkommen. Die Bibel sagt, ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein Heiligtum. Sie halten unter dem Heiligen und dem Unheiligen keinen Unterschied. und lehren nicht, was rein oder unrein sein, und warten meine Sabbate nicht, und ich werde unter ihnen entheiligt. Genau das tut dieses System. Also Webster's Dictionary sagt, Sonntag so benannt, weil dieser Tag der Sonne und ihrem Gottesdienst gewidmet wurde, der erste Tag der Woche. Noch ein Symbol dieser heidnischen Gottheit war das Gesicht und die Sonnenscheibe, wieder männlich, weiblich und dann allerhande Geschlechtsgedanken ringsherum, also nicht wichtig. Dieses kleine Gesicht in dieser Sonne war das Gesicht Apollos. Und hier haben wir ihn auf einem römischen Altar. Die Sonne war die erste Gottheit im Heidentum, katholische World. Und darum, sagen sie, haben wir diesen Tag gehalten. Er ist gewidmet an Balder, aber wir nennen es jetzt, dass er gewidmet ist an Jesus. Aber der Jesus hat die Eigenschaften Balders und nicht die Eigenschaften Jesus Christi. Hier ist ein Glasfenster in Prag. Hier haben wir die 10 Gebote, so wie sie geändert sind durch die römisch-katholische Kirche. Und wer wird hier eigentlich verehrt? Hier oben ist die Sonnenscheibe bei diesem Opfer, hier angeblich das Opfer, das gebracht wurde an Gott, aber oben ist die Sonne. Und dann hier nur 3 Gebote auf der einen Scheibe. Denn das 4. Gebot ist rausgerissen. Hier auf einem griechischen Tempel Apollo, das Gesicht, wir sehen, es ist genau die gleiche Gottheit. Und wo ist das? Natürlich der Hauptaltar von Rom, das ist Paninis Altar in Rom, da haben wir Apollo. Also genau diese Gottheiten werden da verehrt. Noch einer in Skandinavien, das ist nicht so wichtig. Hier haben wir wiederum in katholischen Kirchen das Gerade und das Krumme. Das ist immer diese Dreieinigkeit. Und hier, das ist hier in Köln. Hier haben wir in diesem Bild haben wir die Sonne, wir haben den Mond und wir haben die Sterne und wir haben die dreifache Krone und wir haben den Christus hier ständig gekreuzigt. Das ist eigentlich eine schreckliche Lehre. Es ist eine Lehre des Sieges Satans über Christus. Und wir werden es auch so sehen in zukünftigen Vorträgen. Hier sehen wir die Sonnenscheibe, auch als Heiligenschein unter dem japanischen Gott der Freude. Hier bei Krishna, hier bei einer Hindu-Gottheit, das ist nichts Katholisches, das ist Sonnenverehrung. Hier bei einem katholischen sogenannten Heiligen, hier um den Hals haben wir auch den Ankh. Und der Bischofsstab ist eine Schlange, wie wir sehen. Er stützt sich auf Luzifer. Das Kreuz. Wir müssen auch beachten, dass diese Symbole, die gebraucht werden, sind heidnische Symbole. Aber viele von ihnen sind geraubte Symbole, die auch eigentlich für Christus gelten. So wie der Löwe, so wie die Titel und so weiter. Das Kreuz aber ist ein Symbol Satans. Es steht für das T, das Tau. Und hier war das Kreuz, aber meist war es ein Kreuz, wo die Stäbe gleich lang waren. Also der Breite und der Lange, der Waagrechte und der Senkrechte waren gleich lang. Und das Kreuz ist heidnisch. Das ist eigentlich auch die Zahl 4. Hier haben wir in Mesopotamien, da ist er nochmal oben im Himmel. Es steht für die Sonne. Und im Ankh wird oben der Kreis nur rund gemacht. Dann kann er auch um den Hals. Das haben die katholischen Priester um den Hals. Da sehen wir es so rund um den Hals. Und hier sehen wir Maria zum Beispiel mit Blitz in der Hand. Natürlich ein Zeichen von Thor, dem Sonnengott, mit Blitz in der Hand. Das sind alles gleiche Gottheiten. Noch ein Symbol, die zwei Finger hier im Hinduismus, im Buddhismus, da im Katholizismus. Hier ist das berühmte Standbild von Jupiter, was jetzt Peter genannt wird, Petrus in Rom. Da hat er auch das okkulte Zeichen. Und hier sehen wir die Nonne, die ihn den Fuß küsst. Der kommt aus einem Heidentempel heraus, der Fuß ist schon ganz weggeküsst. Über die tausende Jahre, da ist fast kein Fuß mehr, so wie er weggeküsst ist. Und diesen okkulten Gott, der wird heute noch angebetet. Da haben wir auch das heidnische Zeichen des Fingers, diese Doppelfinger. Da haben wir die Hand Buddhas. Da haben wir sie in den germanischen Religionen. Auch interessant hier ist, das ist die Lebenshand. Haben wir hier den Tannenzapfen und da die Schlange natürlich. Und noch ein interessantes Zeichen von Baal war hier diese Dreizack. Okay, Dreizack, ganz interessant, wenn man den Dreizack betrachtet, dann sind es so, das sind eigentlich drei Esse. So, wofür steht er eigentlich? Er steht für 666, das ist die Zahl dieses Tieres. Manchmal wird er auch nicht in allen dreien so wackelig gezeichnet. Einer wird gerade, dann ist es weiblich, weiblich, männlich. Hier haben wir auch manchmal alle drei gerade, so wie in Poseidon oder Neptun, Herrscher des Meeres, das ist Dagon, auch mit der Schlange. Hier haben wir im Hinduismus da den Dreizack und hier in einer Kathedrale in London den Dreizack. Hier in einer katholischen Kirche den Dreizack. Wo liest ihr in der Bibel, dass Jesus mit einem Dreizack auf dem Kopf rumlief? Irgendwo? Ich habe es noch nie gelesen. Ja, Jesus auch mit dem okkulten Handzeichen, Maria und das Baby. Und noch ein interessantes Symbol ist hier oben dieses Fleur-de-Lis, auch ein sexuelles Zeichen. Hier ist die Göttin Isis mit diesem Zeichen auf dem Kopf. Wo erwarten wir es? Es ist ja jetzt schon langweilig. In der katholischen Kirche ist es eins der wichtigen Zeichen, das Fleur-de-Lis. Ihr könnt hier in die, ist es die Frauenkirche, könnt ihr euch mal ansehen. Da ist dieses kleine Bild, ich habe es da fotografiert. Jesus macht nicht nur das Handzeichen, sondern er kann auch nichts mehr hören, denn er hat ein Fleur-de-Lis in jedem Ohr und auch einen auf dem Kopf. Das ist schon so lächerlich. Alle diese heidnischen Symbole, Symbole Baal Hadad, werden hier mit Jesus verbunden. Der Rosenkranz, das war das Ritual, wie sie zur damaligen Zeit in Babylon gebetet haben. Es gab Gebetsketten und wir sehen es auf all den mesopotamischen und babylonischen Steinen, haben sie die Gebete so runtergebetet. Und hier sehen wir heute die Rosenkränze, wie sie in der katholischen Kirche sind. Und dann habe ich diesen Text daneben, Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern. Eigentlich ist es wiederholen. Do not repeat yourselves. Repetitive prayer. Wiederholende Gebete. Wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wir reden mit einem Gott, mit dem wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen. Einen Gott, der uns hört, der uns versteht, der unser Herz kennt. Er weiß, vor dem wir fragen, was wir wollen. Wir brauchen nicht plappern. Hier im Mesopotamien, die Gebetsketten, da sehen wir sie. Im alten System, auch hier im Buddhismus und im Hinduismus, die Gebetsketten. Noch ein Symbol ist das Auge. Hier haben wir das Auge Baals, Baal Hadads Auge, auch das Auge Osiris. Hier ist Hathor, das Auge Osiris, in einem ägyptischen Tempel. Hier ist das Auge in einem sechsagesimalen Dreieck, hier in einer katholischen Kirche, auf einer Kanzel in Frankreich. Dieses Symbol ist eins der wichtigen Symbole dieser Gottheit. UNESCO, jetzt vor kurzem, hat ganz deutlich geschrieben, dieses Auge ist das Auge, das ein Auge des Sonnengottes. Ich werde euch das Zitat zeigen durch den Director General von UNESCO. Das ist Satans Auge. Sie beten Luzifer direkt an. Hier das Dreieck mit dem Auge drin. Es wird behauptet, das ist ein Symbol für Gott. Es ist nicht. Das ist das eine Auge. Denn die Zahl 1 wird durch wen akzeptiert und genommen? Durch Lucifer. Also das Einauge steht immer für Lucifer. Hier ist noch eine in Mailand in Italien. Noch eins und noch eins und noch eins. Viele davon. Hier ist eine jesuitische Kirche in Prag, obendrauf erstmal die Sonnensäule, dann obendrauf das Dreieck, Symbol der Jesuiten mit dem Auge. Also dieses Zeichen werden wir auch ganz durch all die okkulten Geheimorganisationen werden wir sehen, werden auch hinten auf der Dollarnote sehen, denn die gehört auch noch dazu. Poseidon mit seiner Muschel. Die Muschel ist das Symbol des Kosmos. Der Kosmos wurde aufgeteilt in 360 Grad. Da waren wieder die 3, die 6, die 0. Und da waren 12 Häuser. Jedes Haus hatte 3 Zimmer. Da waren also 3 mal 12, 36 Zimmer. Und die Sonne ging dann von einem Haus zum anderen und wanderte so durch diesen Teil. Da waren 7 Planeten, das ist die Zahl 7, das ist die Zahl des Drachen, der sich dann durch diesen Kosmos hindurch wanderte. Heute, unsere liebe Uhr hier zum Beispiel, ist aufgeteilt in 12, das sind die 12 Häuser des Zodiacs. Dann hat es, alles an dieser Uhr ist total okkult. Jetzt müsste ich eigentlich denken, diese Uhr ist so kurz, ich muss sie wegschmeißen. Aber wenn ich sie wegschmeiße, dann weiß ich nicht, wie spät der Vortrag anfängt und dann bin ich spät. Also halte ich die Uhr an meinem Arm. Es ist mir egal, ob sie okkult ist oder nicht. Ich gebrauche sie, um die Zeit zu lesen. Ich will euch das nur sagen, denn es gibt jetzt viele, wenn sie von diesen Symbolen sehen, dann werden sie total verrückt und schmeißen alles aus dem Haus und dann wohnen sie draußen im Wald, denn dann gibt es nichts mehr. Wir können kein Auto mehr fahren, wir können nichts mehr trinken, wir können nichts mehr kaufen, weil alles ist okkult beladen. Wir leben in Satans Welt und wir können es nicht ändern. Wenn er mir einen dreieckigen Stuhl hinstellt, dann setze ich mich drauf. So what? Es ist mir egal. Kartenspiele. Wie viele Karten gibt es in einem Pack Karten? 52. Wie viele Wochen im Jahr? 52. Wie viele Bildfarben sind da? Oder wie viele sind da? Es sind also 4 mal 4 sind. Oder ja, das ganze Ding ist aufgebaut auf dem Sonnenkultus. Es ist alle Kartenspiele, die sind Sonnenkultus. Schach. Schach ist das Dunkle und das Helle. Das Ganze ist aufgebaut auf freimaurischem Prinzip. Alles, was wir tun in der Welt, ist okkult belastet. Also wir klappern uns da durch, wir gebrauchen Satans Autos, Satans Benzin und verkündigen Gott mit seinem Auto und seinem Benzin. Das ist doch toll. Hier haben wir ein Bild von der Taufe, sogenannten Taufe Jesu. Und wir sehen, die Muschel ist da ganz wichtig. Hier hat Johannes Täufer die Muschel und auch gleichzeitig das Satanszeichen in der Hand. Die Muschel natürlich woanders im Vatikan. Hier ist Venus im Meer. Die Muschel ist Symbol dieses Kosmos, die Runde und die 360 Grad und die Räumlichkeiten und alles Mögliche. Und natürlich auch heidnisches Symbol des Kosmos in St. Peters Basilika. Es ist Teil des Roman Crest. Was ist das? Wappen, Standwappen oder sowas ähnliches wird es wohl sein. Die 2 Schlüssel, dann die Krone und dann dieses. Wiederum da im Heidentum die Kugel, das war noch ein Symbol Isis, die beherrscht den Kosmos, die Welt. Hier ist Mithra mit der Kugel in der Hand. Und natürlich die größte Kugel der Welt, wo werden wir sie erwarten? Oben auf St. Peters Dom, logisch. Da oben ist auch ein Rosenkranz drauf oder Rosicrucian Cross, ein Rosenkrucian, was auch immer, Kreuz. Dass da diese Spitzen haben auch männlich-weibliche Konnotation. Da ist auch eine Kugel in der Hand, auch das satanische Zeichen, ja auch die Kugel, das ist Tammuz. Überall diese heidnischen Zeichen. Und wenn man geglaubt hat, dieses Herz hat was mit Christentum zu tun, dann macht man einen Fehler, denn da ist er auch bei den Azteken, gab es auch bei Osiris. Dieser ganze Altar in Rom, der Hauptaltar an St. Peters, alle die Sonnensymbole, all die heidnischen Symbole sind hier alle ringsherum aufgezeichnet. Das ist der Hauptaltar. Diese Säulen sind Schlangensäulen. Das sind die 4 Schlangen, die die 4 Ecken der Welt aufrichten. Dann auch natürlich auf dem Boden der Kirchen die Signs of the Zodiac. Hier, um zu zeigen, wie okkult sie werden, in San Francisco, die Ignatius-Kapelle, Ignatius natürlich Jesuit, haben wir das Einhorn, Symbol Satans. Dann haben wir hier diesen Stab und diesen Bischofshut. Oft wird er mit einem X auch bezeichnet. Hier, seht ihr diese beiden Federn? Das sind die Federn dieses mythischen Vogels. Und den P, das ist ein Symbol für 666. Wir sehen es auch in vielen protestantischen Kirchen. Es ist ein heidnisches Zeichen. Da haben wir den V, ein Symbol Luzifers. Denn jede Feder ist das Auge Luzifers. Hier haben wir den Drachenfisch und da haben wir den Phönix, the rise of the Phönix. Wir werden alle diese Symbole auch immer sehen in allen Kinderprogrammen auf dem Fernsehen, denn das sind alles Sonnengottheiten. Dann der Tannenzapfen. Hier ist der assyrische, babylonische Gott mit dem Tannenzapfen, die Saat Satans, sein Volk. Hier ist das Zepter von Osiris mit dem Tannenzapfen. Der Zepter, der Hauptstab dieser Gottheiten, hatte immer den Tannenzapfen drauf. Hier haben wir den Tannenzapfen in der Hand einer Hindu-Gottheit. Hier ist der Tannenzapfen bei den Azteken, auch der Tannenbaum natürlich, Symbol Baals. Er wurde herabgeschnitten, er war tot. Er stieg auf, er wurde wiedergeboren, der Zweig kam hervor, er wurde geschmückt, das ist unser lieber Tannenbaum. Und dann das Symbol der Sonne und der Tannenzapfen da. Hier ist Dionysius, der griechische Gott, mit dem Tannenzapfen auf seinem Stab. Und da ist Bacchus mit dem Tannenzapfen auf seinem Stab. Wo erwarten wir die größten Tannenzapfen heute? Hier ist der Vatikanhof mit dem größten Tannenzapfen der Welt. Da ist noch ein riesiger in dem Vatikanvorhof mit den beiden Pfauen an beiden Seiten. Alle Symbole Luzifers. Und natürlich der Bischofsstab des Papstes muss den Tannenzapfen drauf haben, denn er ist der hohe Priester Babylons. Wenn man sich niederbeugt vor dem Papst, wenn man seine Autorität akzeptiert, dann ist man untertan dem System Babylons. Das ist der Hohepriester Babylons. Da ist ein Zeichen. Hier ist der neue Bischofsstab. Den hat Papst Paulus den VI. Machen lassen. Ganz schrecklicher Bischofsstab. Denn hier ist Jesus mit einem Kreuz hier, das angeknackt ist. Und in dem Hexerbund und im Satansbund ist das das Hauptzeichen des Sieges über Christus. Der angebogene oder geknackte Das angebogene oder geknackte Kreuz. Und dann auch die Arme sind sechsagesimal so ausgebreitet. Wenn man ihn umdreht, ist Jesus noch verkehrt rum und dann ist das Symbol des Sonnengottes aufrecht. Und da auch natürlich der Tannenzapfen innen drin. Dann die Gans war auch ein Opfer und das Schwein. Weihnachten wird in England das Schwein gegessen. The pork gammon, the Christmas gammon. Und in Deutschland die liebe Gans. Ja, die Bibel sagt, die Gans und ihre Art ist nicht gerade ein reiner Vogel, aber so nebenbei gesagt. Also das war das ganze Weihnachtsfest. Das war der Baum, der abgeschnitten wurde. Baal, Nimrod, starb und er stieg auf zur Sonne. Er wurde wiedergeboren als der Zweig. Wer gab ihm das Leben? Die Schlange gab ihm das Leben. Und so auch das Fest Ostern, das heißt in Englisch Easter, die haben nicht erst den Namen geändert, das geht an die Göttin Easter. Und Encyclopedia, Catholic Encyclopedia sagt es auch ganz deutlich, die Feuer werden angesteckt, es ist ein heidnisches Fest. Die Zeiten wurden sogar geändert, es gab sogar einen Krieg mit England, weil der Bischof von Rom die Zeiten auf die heidnischen Zeiten der Göttin Ishtar versetzt hat, eher als auf dem Pascha-Fest. Er hat es um ein paar Tage verschoben, damit Ostern jetzt übereinstimmt mit dem heidnischen Fest und nicht mit dem ursprünglichen Pasch. Und hier haben wir auch das Ei zu Ostern, ein Symbol der Wiedergeburt, des neuen Lebens. Da kommt es aus dem Heidnischen und hat nichts mit Christentum zu tun. Ich habe auch noch nie in der Bibel gelesen, dass die Apostel zum Pascha-Fest Eiern gesucht haben, die angepinselt waren. Habt ihr es irgendwo gelesen? Ich nicht. Die Schlange natürlich und der Drache. Immer ein Symbol gewesen dieser Sonnengottheit. Hier ist die Schlange in einem römischen Bad, hier ist die Schlange an einem Tor einer katholischen Kathedrale. Hier ist die Schlange mit den Flügeln und die Bibel sagt ganz eindeutig, die Schlange mit den Flügeln wird Gott vernichten, ist das Symbol Ägyptens. Hier auf dem Stuhl Pharaos waren da zwei Schlangen mit Flügeln und das Geflügelte war natürlich auch das Symbol des ewigen Lebens. Hier ist der Schlangengott. Und im Osten haben wir immer noch Hydra hinter dem Kopf in Indien. Die Schlange ist ja ein wichtiges Symbol. Und hier haben wir die Schlange in einer katholischen Kathedrale. Da haben wir auch andere interessante Symbole, zum Beispiel Vögel sowie Pfauen oder der Hahn. Der Hahn ist ein ganz wichtiges Sonnensymbol, denn der Hahn ist der Erste, der die Sonne grüßt am Morgen. Kikeriki macht er ja. Da oben auf den Kirchen und den Kathedralen muss der Hahn, es ist ein Symbol des Sonnengottes. So nebenbei gesagt, unsere großen Kathedralen sind alle gebaut wie Stonehenge. Die großen Steine waren so gepackt und dann kam das runde Teil und dann haben sie nachher nur Klappen dran gemacht. Ein Fenster vorne und ein Fenster hinten und das ist die Kathedrale und der Hof hinten hat dann entweder Pan drin oder was und sind alle gebaut auf bestimmten Linien. Alle in Linie mit der Sonnenanbetung. Zum Beispiel London, Paris, Rom, die Pyramiden und Mekka. Eine Sonnenlinie. Macht mal eine Karte, zeichnet es mal auf. Ganz interessant. Wo erwarten wir die Drachenschlange am meisten? Natürlich. Hier auf dem Hauptsymbol in Rom haben wir den Drachen. Und das ist im päpstlichen Wappen, im Vatikan. Jetzt Vatikan ist, Vatis divine, divine, also göttlicher, Kan, Serpent, Schlange, Vatikan, Verehrung der göttlichen Schlange. Das ist, was es heißt. So, wenn ihr wieder zum Vatikan geht, dann geht ihr zur Verehrung der göttlichen Schlange. Vatikan, divining serpent, eine Schlange, die Gottheit mit sich bringt. Dieser Drache war natürlich auch das Symbol des alten Roms. Da ist es an einer alten römischen Brücke, also nichts Neues. Das Papsttum hat es einfach übernommen. Wie gesagt, die großen Säulen in der Gemeinde da haben es auch. Und die schämen sich nicht, auf einer dieser Säulen, unten dran, wenn man vorbeigeht, unten an den Säulen, ist Papst Joan, die einzigste, wovon man weiß, weibliche Päpstin. Sie war lange bekannt als Mann, bis sie dann einmal, wo sie sogar so getragen wurde, plötzlich ein bisschen laut wurde, denn sie bekam ein Kind. Also Zölibat war sie wahrscheinlich nicht. Und das ist das Bild, wo sie weint und schreit, so wie sie die Geburt gibt. Noch ein Zeichen an diesen Säulen ist die Biene oder der Schmetterling. Und junge Mädchen mögen sich immer gerne den Schmetterling hier durch etwas aufzeichnen auf die Schulter. Das ist ein Symbol Luzifers gewesen. Er geht von Blume zu Blume und daher wird befruchtet. Der Bischofsstab, nur mal so interessant, ist ein Symbol der Schlange. Da ist die Schlange bei der Göttin. All die Göttinnen hatten auch solche Stäbe. Und das ist ein typischer Bischofsstab in der katholischen Kirche, oft haben sie die Schlange oder den Drachen da drin. Die Schlange auch in Ägypten mit den Flügeln, das haben wir schon gehabt. Und jetzt ein interessantes, dieses Rad. Wir haben es schon gesehen, ganz am Anfang in Babylon, dieses achtzackige Rad. Hier ist es wieder. Hier haben wir es auf einem assyrischen, babylonischen Altar. Das kommt also von Babylon. Und hier haben wir diesen Stern, das ist das eine Kreuz und dann haben wir hier hinten ein anderes. Also die beiden sind männlich und weiblich. Die Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen. Und dann natürlich in diesem runden Kreis der Sonnenscheibe. Und so haben wir dieses Sonnenrad in den großen Tempeln der Welt. Hier ist er im buddhistischen Tempel in Thailand. Hier ist er unter Osiris in einem Schmuckstück. Hier ist er in einer Kathedrale in Paris, Notre-Dame-Kathedrale. Da ist er im Sonnentempel in Karnak in Indien. Da auch dieses achtzackige, das ist ein ganz schlimmer Tempel, den zeige ich euch mal nochmal ganz besonders. Hier ist das Sonnenrad in einer katholischen Zeichnung. Hier ist ein künstliches Sonnenrad auf einem katholischen Altar. Hier ist das Männliche, da ist das Weibliche, das Alpha hier und das Omega steht nicht für Jesus Christus, sondern für Baal. Und das größte Sonnenrad der Welt, wo ist das? In Rom. Das ist das größte Sonnenrad der Welt. Hier haben wir es. Da sind die acht Zacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind hier ringsrum. Und innen drin haben wir noch ein Rad. Und das hat 4. Das kleine Symbol hier innen, das kleine Symbol, dieses Rad mit dem Kreuz drin, ist eines der wichtigen Symbole Satans. Wir werden dieses Symbol in dem neuen Europa immer wieder und wieder sehen. Es wird eines der Kernsymbole auf der neuen Euro sein. Also, wenn ihr das Symbol seht, dann wisst ihr, wem Europa gewidmet ist. Und hier haben wir dann natürlich die Säule in der Mitte, das Obelix von Thutmosis III. Es ist ein Rad hier in einem großen Sonnenrad und ein Rad in einem Rad ist Symbol wovon? Wo haben wir das schon mal gelesen in der Bibel? Bibel, Ezekiel redet von einem Rad in einem Rad. Ist das der Thron Gottes? Also hier wird symbolisch dargestellt, dass dieses, der Thron, wessens ist? Satans. Und was sagt die Bibel in Offenbarung 13? Und wer gab ihm seine Macht, seinen Thron und alle diese Dinge? Der Drache. Also das ist ganz schrecklich, denn hier steht das geschrieben. Das ist der Thron Satans. Der Vatikan ist heute das Haupt Babylons. Alle Religionen, alle Organisationen, die sich diesem System unterstellen, die gemeinsame Dinge machen mit diesem System und dem System gehorsam sind, eher als der Bibel, unterstellen sich Babylon und werden somit Teil von Babylon. Was sagt die Bibel, sollte Gottes Volk tun? Trenne dich von Babylon. Renne für dein Leben. Denn wenn du was mit diesem System zu tun hast, dann wirst du im Endeffekt, wenn du es weißt und du tust es nicht, das ewige Leben verlieren. Das ist, was die Bibel sagt. Also eine ganz ernste Warnung. Oft wird behauptet, man darf nicht solche Vorträge geben. Aber wenn man nicht solche Vorträge gibt, wie soll man wissen, aus welchem System man rennen soll? Wie soll man verstehen, dass man nicht gemeinsame Dinge mit so einem System machen soll? Wieso ist es, dass sogar die protestantischen Kirchen gemeinsame Dinge tun, weil sie es nicht verstehen? Darum, weil sie wissen nicht, wer Babylon ist. Sie suchen Babylon hier und sie suchen Babylon da und Babylon ist unter ihrer Nase und sie machen gemeinsame Dinge mit Babylon. Sie werden verführt. Offenbarung 18, Vers 4 sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werde ihrer Sünden, Übertretung des Gesetzes. Sie haben das Gesetz geändert, sie werden einen Sonnenkultus hier auf Erden aufbauen. Das war heute Abend der alte Sonnenkultus. Wir haben ihn in Babylon geholt, wir haben jedes Symbol betrachtet, wir haben gesehen, wie die Symbole verbreitet sind und wo sind sie in ihrer vollen, glorreichen Macht zu sehen heute? Wo? In Rom. Ist das Zufall? Wieso nennt die Bibel das System Babylon? Denn Babylon lebt heute. Wie spricht dieses Tier? Was ist der Mund? Wie sieht der Mund aus? Könnt ihr euch entsinnen? Es war der Mund des Löwen. Es redet also babylonisch, ganz versteckt. Die Bibel sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich möchte euch fragen, heute Abend, um zusammen mit mir, wie Joshua zu sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Denn das ist die Mühe wert.